Einen guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen beim Jahrestreffen der Aidlinger Schwestern. Schön, dass Sie alle gut angekommen sind und jetzt hier sind und diesen Tag mit uns verbringen. Wir freuen uns, dass Herr Pfarrer Dr. Schmid mit seiner Frau schon unter uns ist und wir heißen Sie beide herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich die Bläsergruppe unter der Leitung von Herrn Völlnagel sowie den Chor und die Band unter der Leitung von Schwester Christel Schröder. Sie werden uns heute durch ihr Singen und Musizieren hineinnehmen in das Lob Gottes. Zum neuen Jahr möchte ich Sie begrüßen mit einem Text, den ich vor kurzem von jemandem zugeschickt bekam. Wir sind es gewohnt, unsere Jahre zu berechnen nach Christi Geburt. Möge das neue Jahr werden ein gutes vor seiner Wiederkunft. Der Verfasser ist unbekannt. Wir beten. Herr Jesus, wir kommen von Weihnachten her und danken dir immer neu, dass du in unsere Welt, in unser Leben gekommen bist. Du bist der lebendige, auferstandene Herr, der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Lass uns das Jahr 2013 im Wissen um deine Wiederkunft getrost und erwartungsvoll durchwandern. Segne und stärke uns durch diesen Tag heute. Amen. Dir, o Höchster, will ich singen. Das ist ein Lied und wir wollen jetzt wirklich miteinander singen. Und zwar dieses Lied, Sie finden es auf Ihrem Liedblatt unter der Nummer 1. Und anschließend hören wir den Chor. Bis Jesus wiederkommt, besonnen und nüchtern beten. Am 18. Dezember 2012 stand bei uns in der Zeitung, noch 3 Tage. Am Freitag geht angeblich die Welt unter, weil ein steinalter Maya-Kalender an diesem Tag endet. Und dann kamen ein paar nützliche Tipps, die wohl nicht ganz ernst gemeint waren. Schnell die 10er-Karte fürs Hallenbad aufbrauchen, die Prepaid-Karte vom Handy leer telefonieren, auf Hamsterkäufe verzichten, denn das wäre ja Verschwendung. Wir mögen darüber lächeln, doch dieser Maya-Kalender hat auch etliche Menschen stark umgetrieben. Als Christen warten wir nicht auf den Weltuntergang, sondern auf das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus, auf seine Wiederkunft. Seit dem Kommen des Herrn damals in Bethlehem leben wir in der Endzeit. Unsere Welt läuft auf ein Ziel zu. Das bezeugt uns die Bibel an vielen Stellen. Jesus selbst sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Matthäus 24, Vers 35. Heißt es nun, dass wir ängstlich und wie gelähmt auf den Weltuntergang warten sollen? Ist es egal, wie wir mit der Schöpfung umgehen, weil die Erde ja sowieso irgendwann ausgedient hat? Nein, auch wenn Himmel und Erde wirklich irgendwann vergehen und einem neuen Himmel und einer neuen Erde weichen werden, so warten wir nicht auf das große Weltenchaos, sondern auf Jesus Christus, unseren Herrn. Er wird wiederkommen und bis dahin haben wir klare Aufträge. Ein Auftrag lautet, handelt, bis ich wiederkomme. Lukas 19, 13. Bis Jesus wiederkommt, sollen wir als seine Gesandten Menschen einladen in die Nachfolge von Jesus Christus. Ein anderer Auftrag lautet, das steht in 1. Petrus 4, 7, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Darum soll es uns heute Morgen gehen. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, viel näher als zur Zeit des Petrus. Nahe sein meint, das Ereignis steht unmittelbar bevor. Die Staatsgründung Israels im Jahr 1948 ist für viele ein Hinweis, dass wir nicht nur in der Endzeit, sondern sogar in der letzten Zeit leben. Wenn eine Fernsehsendung zu Ende ist, dann hört sie einfach auf. Das ist hier nicht gemeint. Ende bedeutet hier Ziel, Vollendung, ja Heilsvollendung durch das Kommen unseres Herrn. Er sagte zu seinen Jüngern, In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Vers 2 und 3. Wann Jesus wiederkommen wird, das wissen wir nicht. Entscheidend ist, dass er uns als Wartende und als innerlich Vorbereitete findet, wenn er wiederkommt. Dazu fordert uns auch Petrus in 1. Petrus 1, Vers 13 auf. Richtet euch ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Wenn Jesus wiederkommt, wird er alle zu sich nehmen, die ihm ihr Leben anvertraut haben und deren Namen im Buch des Lebens eingetragen wurde. Seine Nachfolgerinnen und Nachfolger werden dann für immer aller Sünde und allem Leid enthoben sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Vielleicht ist heute jemand unter uns, der unsicher ist, ob er da dabei sein wird. Vielleicht will jemand heute sein Leben Jesus anvertrauen und auch in das Buch des Lebens eingetragen werden. Sie können das heute in aller Stille Jesus sagen oder mit einem Menschen zusammen festmachen, zum Beispiel in der Mittagspause. Alle, die im Buch des Lebens stehen, werden Jesus sehen und für immer bei ihm sein und damit das Ziel ihres Glaubens erreicht haben. Bei aller frohen Zukunftshoffnung verschweigt die Bibel eines nicht. Jesus wird mit uns noch einmal über uns und unser Leben sprechen. Paulus schrieb an die Gemeinde in Korinth Sätze, die uns aufhorchen lassen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 2. Korinther 5, 10. Dabei geht es nicht um die Frage, ob wir verloren gehen oder gerettet sind. Hier wird unser Leben nach dem beurteilt, ob wir in der von Gott geschenkten Kraft seinen Willen taten oder ob wir unsere eigenen Pläne verwirklichten. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Für Petrus und für uns hat es verschiedene Konsequenzen. Eine lautet: Schützt euer Gebetsleben. So schreibt es William Barclay. Schützt euer Gebetsleben. Ja, vor was denn? Zum einen vor Lässigkeit und Flatterhaftigkeit, aber auch vor Fanatismus und Schwarmgeist. Wie stellen wir uns denn einen besonnenen Menschen vor? Es ist jemand, der seine durch tausend Informationen zerfaserten Gedanken sammelt und sich auf das Wesentliche konzentriert. Wir hören, lesen, sehen jeden Tag ja unendlich vieles. Wie viel Aufmerksamkeit brauchen die Menschen um uns her? Wie sehr fordert der Alltag jeden von uns mit all seinen Aufgaben? Der Kalender ist bei vielen übervoll und löst das Gefühl aus, gehetzt zu sein. Besonnen sind Menschen, die im Horizont der Ewigkeit ihre Entscheidungen treffen. Sie richten sich nicht mehr nach den Maßstäben der Welt, sondern lernen, vom Wort Gottes her zu denken und zu handeln. Sie können das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden und deshalb lassen sie sich auch die Zeit zur Gemeinschaft mit Jesus und zum Gebet nicht rauben. Sie wissen, wenn ich bete, habe ich einen direkten Zugang zu Gott. Und nur von ihm her kann in meinen Tag fließen, was Wert und Bestand hat. Damit sie beten können, planen sie Zeit zum persönlichen Gebet und zum gemeinsamen Gebeten mit anderen in ihren Tag und in ihre Woche ein. Besonnene Menschen wissen, dass das Gebet ihre Kraftquelle und damit auch angefochten ist. Gott will, dass wir beten. Wer nicht will, dass wir beten, ist der Feind. Er entwickelt viele Ideen, uns vom Beten abzuhalten. Mal haben wir keine Zeit, dann sind wir zu unruhig oder zu müde. Dann klingelt es an der Haustüre kaum, dass wir angefangen haben, oder es fällt uns was ganz Dringendes ein. Und wenn es nur das ist, dass wir mal wieder die Pflanzen gießen sollten oder E-Mails abrufen. Kennen Sie das auch? Das ist alles ein Beweis, wie bedeutsam das Gebet für uns selbst und für den Bau des Reiches Gottes ist. Der Teufel weiß das und will uns deshalb am Beten hindern. Besonnen und nüchtern beten heißt auch, mit diesen Störmanövern zu rechnen und sich nicht drausbringen zu lassen. Wir dürfen auch für unser Beten beten. Beten, dass wir mit dem Geist der Gnade und des Gebets erfüllt werden und Jesus uns das Dranbleiben schenkt. Besonnen sollen wir beten und nüchtern. Wer nüchtern ist, lässt sich nicht vom Diesseitigen den klaren Blick und die Handlungsfreiheit rauben. Nüchtern ist der Gegensatz zum Berauschtsein, zur Sucht. Und berauscht können wir nicht nur durch Alkohol sein. Es gibt auch die Arbeitssucht, die Streitsucht, die Geltungssucht oder die Mediensucht. Bis Jesus wiederkommt, besonnen und nüchtern beten. Beten meint alles, den Dank, die Anbetung, die Bitte, die Fürbitte. Für was sollen wir denn im Horizont der Ewigkeit beten? Ich kann nur ein paar wenige Gedanken nennen. Im Horizont der Ewigkeit können wir beten: Herr, lass mich eine Wartende, ein Wartender sein. Mach mich bereit für dein Kommen. Zeig mir, was es in meinem Platz bedeutet, zu handeln, bis du kommst. Im Horizont der Ewigkeit können wir beten: Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir lesen in Matthäus 9, 36 bis 38, als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das Erntefeld ist da, die Ernte ist da. Menschen warten auf das Evangelium, auf Christen, die mit ihnen sprechen und beten. Doch es fehlen in vielen Missionswerken, in Kindergärten, in Schulen, in Krankenhäusern, Altenheimen, Gefängnissen, in Gemeinden und Gemeinschaften von Gott berufene und gesandte Mitarbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Im Horizont der Ewigkeit dürfen wir besonnen und nüchtern auch beten für unsere Gesellschaft und für alle, die eine politische oder geistliche Verantwortung für andere tragen. Jesus kann dem Bösen wehren und das Gute stärken. Er kann auch in unserem Land ein neues Fragen nach ihm in die Herzen legen. Das wünschen und das erbitten wir ja auch für die Veranstaltung Pro Christ, die in diesem Frühjahr in Stuttgart stattfinden wird. Erweckungen begannen immer damit, dass sich Menschen von Gott reinigen ließen und begannen ernsthaft, aufrichtig, wir können auch sagen, besonnen und nüchtern zu beten. Von Moody wird erzählt, dass er dem Geheimnis auf die Spur kommen wollte, warum in einer Londoner Gemeinde, in der er gepredigt hatte, so viele Menschen zum Glauben gekommen waren. Nach und nach erfuhr er, dass eine zur Gemeinde gehörende Frau unheilbar krank geworden war. Die sagte sich: Ich will beten. Und so fing sie an, treu und regelmäßig für ihre Gemeinde zu beten. Voll Erwartung fragte sie immer wieder ihre Schwester: Du, gab's was Besonderes in der Gemeinde? Und immer musste die Schwester verneinen. Eines Tages kam die Schwester und erzählte von einem Amerikaner mit Namen Moody, der den Vormittagsgottesdienst gehalten hatte. Die Kranke wollte daraufhin kein Mittagessen und sagte nur: Ich will den Nachmittag im Gebet verbringen. An diesem Abend standen die Menschen nach Moodys Abendgottesdienst reihenweise auf, um ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Ungefähr 2 Jahre zuvor hatte die Kranke eine Predigt von Moody gelesen und seither gebetet: Herr, führe diesen Mann in unsere Kirche. So einfach lautete ihr Gebet, von dem nur sie und Gott wusste und Gott antwortete. Auch unsere Gebete, die wir im Horizont der Ewigkeit sprechen, gehen nicht ins Leere. Und deshalb beten wir auch jetzt miteinander. Herr Jesus Christus, du bist der Gott, der Gebete erhört. Wir danken dir dafür. Lehre du uns, als Wartende zu leben und stärke uns zum besonnenen und nüchternen Beten. Bereite uns zu für dein Kommen. Amen.